Nachdenkseiten. Die kritische Website. Der US-alliierte Krieg gegen den Irak. Ein gerechter Krieg feiert seinen 30. Geburtstag. Von Wolf Wetzel. Verantwortlich Redaktion. Ein Masterplan für einen Krieg aus edlen und selbstlosen Gründen, die nicht nur für alte Militaristen gut sind. Es liegt nun 30 Jahre zurück, als US-alliierte Truppen in den Irak einmarschiert waren. Es lohnt sich, Bilanz zu ziehen. Denn heute lassen sich viel sicherer Versprechen, Propaganda und Wirklichkeit auseinanderhalten. Und es gibt noch einen sehr aktuellen Anlass, auf diesen zweiten Golfkrieg zurückzublicken. Damals taten jene, die dem Realo-Flügel der Grünen nahestanden, alles, um den Pazifismus über Bord zu werfen. Heute machen sich Teile der Partei Die Linke dieselben Gedanken. Wie kann man sich als Koalitionspartner anbieten und gleichzeitig ein wesentliches Erkennungszeichen der Linken, keinen Kriegseinsätzen zuzustimmen, aushebeln? Lesen Sie zum Thema auf den Nachdenkseiten auch Jakob Reimann, seit 30 Jahren bombardieren die USA den Irak. Man wird nicht für die totale Überraschung sorgen, wenn man feststellt, dass die guten Gründe, die heute dafür angeführt werden, dieselben sind, die man vor 30 Jahren aus dem Hut gezaubert hatte. Dieser Beitrag wird sich also der Beantwortung der Fragen widmen, die heute so brisant sind wie vor 30 Jahren. Halten die Gründe, die man damals für einen Krieg anführte, einer Überprüfung stand? Waren die Gründe vorgeschoben, um ganz andere Kriegsziele damit zu verschleiern? Gibt es so etwas wie einen gerechten Krieg, den imperiale Staaten vorgeben zu führen? Wer hat tatsächlich von diesem Krieg profitiert? Die Bevölkerung, die Unterdrückten oder jene, für die sich ein Krieg auszahlen muss? Am 2.8.1990 marschierten irakische Truppen in den Kuwait ein. Was anfangs wie ein regionaler, innerarabischer Konflikt aussah, entwickelte sich in den folgenden Monaten zum ersten US-alliierten Krieg in der Golfregion nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gründe für die offenen Kriegsdrohungen der USA gegen den Irak variierten, je nach Zielgruppe und Geschmack. Mal war es die Besetzung des Kuwaits, ein anderes Mal die Behauptung, der Irak stünde kurz vor dem Besitz einsatzfähiger Atomwaffen. Dazwischen waren auch weniger edle Kriegsgründe, schlicht ökonomische und strategische Interessen der USA vernehmbar. Diese bekamen die Soldaten in Saudi-Arabien zu hören, denen der damalige US-Präsident George Bush im November 1990 einen Besuch abstattete. Die wirtschaftliche Lebensader der Welt sei bedroht. Von diesen sehr schnöden Gründen eines selbsternannten Weltpolizisten hörten die Soldaten in der Wüste im Westen ganz wenige. Was im Westen als übermenschliche Zurückhaltung und größtmöglichste Geduld verkauft wurde, war alleine dem Umstand geschuldet, dass die USA und ihre Alliierten diese Zeit benötigten, um den größten Truppenaufmarsch in der Golfregion nach dem Zweiten Weltkrieg abzuschließen. Bis 1990 wurde eine aus 676.000 Soldaten, 3.600 Panzern, 1.740 Kampfflugzeugen und 150 Kriegsschiffen bestehende Streitmacht für die Rückeroberung Kuwaits stationiert. Die USA stellten etwa 2/3 der Truppen. Parallel dazu hatten westliche Regierungen alle Hände voll zu tun, den einstigen Freund und Verbündeten Saddam Hussein in einen Schlechter und Diktator umzurüsten, um so die innere Antikriegsopposition auf ihrem eigenen Terrain schlagen zu können. Erstaunlicherweise verfingen all die Kriegslügen am Anfang kaum. Zu durchsichtig waren die militärischen, imperialen und ökonomischen Interessen der US-Alliierten in der Golfregion, in der billiges Öl und diktatorische Regime auf das Vortrefflichste die Interessen des Westens bedienten. Operation Wüstensturm. Am 17. Januar 1991 begannen die US-Alliierten mit der Operation Wüstensturm die Bombardierung des Iraks. Noch am selben Abend kam es in vielen Städten und an vielen Orten in der BRD zu Demonstrationen und Kundgebungen. In Frankfurt beteiligten sich über 4000 Kriegsgegnerinnen an einer spontanen Demonstration. Das Spektrum, das sich in den folgenden Wochen zum Teil täglich zu Demonstrationen und Kundgebungen versammelte, war breit, heterogen und widersprüchlich. Es reichte von Friedensbewegten, den Grünen, gewerkschaftlich organisierten, SPD-Mitgliedern und Funktionären bis hin zu Antikriegsgruppen und autonomen Gruppierungen. Um einiges schemenhafter war die Kriegsberichterstattung. Bilder aus einem OP-Kreissaal, grünes, flackerndes Licht, schemenhafte Umrisse des Bösen, ein Fadenkreuz, ein Ziel, ein chirurgischer Eingriff, eine Rauchwolke. Tag und Nacht bombardierten die US-Alliierten legitime Ziele im Irak und wie durch ein Fernsehwunder kam dabei niemand medial um. Keine Toten, keine Verletzten, keine Verwüstungen. Kein Blut für Öl. Zumindest die Bilder des Krieges kamen diesem Wunsch auf verlogene Weise entgegen. Der US-alliierte Bombenkrieg gegen den Irak wurde mit über 2000 Luftangriffen tagtäglich fortgesetzt, die Ästhetisierung des Krieges auch. Ein Krieg, der sich in der medialen Auflösung als Computerspiel anbot. Die schlichte Tatsache, dass in diesem Krieg bereits Tausende ums Leben gekommen waren, mutierte zum antiamerikanischen Ressentiment. Opfer, die sich sehen lassen können. Am 18.01.1991 feuerte das irakische Militär 8 Scud-Raketen auf Israel. 5 weitere Raketenangriffe folgten. Schlagartig änderte sich die Kriegsberichterstattung. Der Krieg bekam nun Opfer, die sich sehen lassen konnten. Im US-alliierten Krieg gegen den Irak lösten sich die Opfer in der Abstraktion des Sichtbargemachten, das heißt in Wohlgefallen, auf. In Israel wurde der Zusammenhang zwischen einem militärischen Angriff und den gewollten Zerstörungen wiederhergestellt. Täglich waren Bilder von zerstörten Häusern, von Verletzten, von Raketenkratern zu sehen, die ihr Ziel verfehlten. Menschen wurden sichtbar, die Angst hatten, die sich furchtsam erinnerten, die sich vor neuen Angriffen zu schützen suchten. Eine perfekte mediale Inszenierung, die psychologisch als Verschiebung beschrieben werden kann. Die Opfer des US-alliierten Krieges gegen den Irak wurden in Israel betrauert. Die Scud-Raketen verfolgten vor allem ein politisches Ziel. Die irakische Regierung wollte mit dem gemeinsamen Feind Israel in der arabischen Welt um politischen und militärischen Beistand werben. Unter militärischen Gesichtspunkten waren die Scud-Raketen ein gefundenes Fressen für ihre Gegner. Zwar hatten wir Dutzende von Raketeneinschlägen, trotz Angst und Stress und beinahe täglicher Alarme ist dieser Krieg für uns ein Krieg Deluxe, so der ehemalige Verteidigungsminister Yitzhak Rabin. Auch politisch verfehlten die Scud-Raketen ihr Ziel fast täglich. Das Kalkül, die arabischen Brüdervölker an die Seite des Iraks zu bomben, den Israel-Palästina-Konflikt zu instrumentalisieren, ging nicht auf. Die Scud-Raketen schlugen auch in Deutschland ein, mitten in eine ehemalige außerparlamentarische Linke, die sich im Wesentlichen in und um die Grünen versammelte. Noch präsentierten sich die Grünen als Oppositionspartei, die sich programmatisch als pazifistisch verortete und jede deutsche Beteiligung an Kriegseinsätzen kategorisch ablehnte. Realpolitisch stand aber auch fest, dass alle Weichen auf Regierungsbeteiligung gestellt wurden. Damit war klar, dass der Pazifismus geopfert werden musste. Denn eine Regierungsbeteiligung schloss mehr denn je ein, endlich auch bei Kriegseinsätzen dabei zu sein und die bis dahin gültige Maxime »Nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg« auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Die Scud-Raketen auf Israel waren die ideale Gelegenheit, die Maxime sogar umzukehren. Um ein zweites Auschwitz zu verhindern, muss man Krieg führen. Unser Hundesohn. Über 25 Jahre war das irakische Regime, war Saddam Hussein, unser Mann im Orient. Das irakische Regime war eins der wenigen säkularisierten Staaten in der Region. kein Koran, kein Islam und vor allem kein religiöser Fundamentalismus bestimmten die politische Maxime der irakischen Diktatur, sondern ganz im Sinne westlicher Lehren pragmatische Überlegungen. Auch ideologisch war das Regime nicht festgelegt. Man machte mit allen Geschäften und Politik, sei es mit der UdSSR oder dem Westen, Hauptsache war, dass es dem eigenen Regime nützlich und vorteilhaft erschien. Kurzum, das Regime war ganz von westlicher Rationalität geprägt. Es unterdrückte die islamische wie kommunistische Opposition im eigenen Land, verbot die kommunistische Partei und ließ deren Anhänger hinrichten. Der Kampf der Kurdinnen um Autonomie wurde mit allen Mitteln eines modernen, aufgeklärten Staates verfolgt, im eigenen Land, missbraucht, im Krieg gegen den Iran und hintertrieben, mit Hilfe von nie eingelösten Zugeständnissen wie der Autonomiestatus aus dem Jahr 1970. Ganz und gar nicht besonders orientalisch oder uns gar fremd. Der Nahostexperte im Pentagon, Howard Teicher, brachte es auf den Punkt. Saddam Hussein mochte ein Hundesohn sein, aber er war unser Hundesohn. All diese ganz normalen, üblichen Verbrechen dieses irakischen Regimes waren weder für sich noch zusammengenommen jemals ein Grund für den Westen, das Regime fallen zu lassen. Im Gegenteil. Sie waren Bedingung für wirtschaftliche, politische und militärische Zusammenarbeit mit der freien Welt. Eine geradezu grandiose Karriere als Mann des Westens machte das Militärregime Saddam Hussein, als das irakische Militär 1980 den Iran überfiel. Das Blut floss, die Kredite flossen, das Öl floss und der freie Westen verdiente an allem blendend und reichlich. Alles war in bester Ordnung. In dem 8 Jahre dauernden Krieg verlor der freie Westen weder ein Wort über ein UN-Ultimatum, ein Wirtschafts- oder Waffenembargo oder gar eine Drohung, militärisch zu intervenieren, um dieses 1 Million Menschenleben kostende Massaker zu beenden. Zynisch und skrupellos wurden Iraner und Iraker dabei gegeneinander ausgespielt. Traumergebnis für die USA war ein Patt der beiden verfeindeten Staaten im Golfkrieg. Im Namen des Völkerrechts. Um einen Krieg zu führen, ist es unklug zu sagen, dass man es gewohnt ist, die Welt zu beherrschen. Erst recht, wenn der Kolonialismus in seiner alten Form zu kostspielig geworden ist. Es müssen also edle, uneigennützige Gründe sein, für die man in den Krieg ziehen kann und soll. Zu diesen selbstlosen Gründen zählt ganz oben die Verletzung, also Verteidigung des Völkerrechts, ein Völkerrecht, das in seiner materiellen Substanz tatsächlich eine Errungenschaft darstellt. Im Allgemeinen scherten sich die US-Führungen recht wenig um das Völkerrecht. Doch die politische Koalition dieses Kriegsbündnisses verlangte nach einer edlen Begründung, gerade auch auf Seiten der Grünen, die an der Schwelle zur Regierungspartei standen. Gibt es so etwas wie eine linke Kriegsbegründung? Lassen wir einmal bei der Suche nach einer Antwort beiseite, dass es diesen linken Exekuteuren des Völkerrechts nicht einmal mehr der Erwähnung wert ist, dass in der UNO keine Völker vertreten sind, sondern eine ganz gewöhnliche Mischung aus gewählten Regierungen, Diktaturen und Marionettenregimes. Doch selbst diese ca. 150 Staatsregierungen haben wenig bis nichts zu sagen. Denn das entscheidende Gremium, der Weltsicherheitsrat, besteht aus einem illegitimen, sich selbst ernannten Haufen aus Ex-Kolonialmächten England, Frankreich und den 3 Hegemonial- und Weltmächten China, USA, UdSSR. Ihr Vetorecht gilt, selbst wenn sich die ganze Welt auf den Kopf stellt, das heißt in diesem Falle ca. 150 UN-Staaten. Bleibt die UN-Charta und das darin festgeschriebene weltweite System kollektiver Sicherheit. Dann wäre zumindest gerechtigkeitshalber die Frage zu stellen, warum dieselben Kriegsbefürworter nicht schon lange bzw. spätestens jetzt einen UN-Militäreinsatz gegen den NATO-Partner Türkei fordern, der seit Jahren einen Teil Zyperns besetzt, oder gegen das US-alliierte Königreich Marokko, das die Westsahara okkupiert hatte, oder gegen Israel, das 1967 ägyptisches, syrisches und jordanisches Land besetzt bzw. annektiert hat? Oder, nochmals anders gefragt, Was unterscheidet völkerrechtlich die Besetzung Kuwaits von der US-Invasion in Panama oder Grenada, um nicht die insgesamt ca. 200 US-Interventionen im 20. Jahrhundert aufzuzählen, von der Bombardierung libyscher Städte durch amerikanische Kampfbomber 1984 oder von der Verminung nicaraguanischer Häfen 1984 im Rahmen des nicht erklärten Krieges der USA gegen das sandinistische Nicaragua? Was macht völkerrechtlich den Unterschied zwischen einem Saddam Hussein und einem König Hassan aus, einem Ministerpräsidenten Özal, einem Ministerpräsidenten Begin oder einem R. Reagan, ohne die vielen Pinochets, Marcos und Francos zu erwähnen? Wie schaffen es diese Menschenrechtskrieger, Saddam Hussein als Feind des Menschengeschlechts, als orientalischen Despoten den Krieg zu erklären, während sie mit anderen Völkerrechtsverbrechern zusammen das Völkerrecht verteidigen? Während die meisten von ihnen wortreich ihre Kriegsbefürwortung gegen den Irak begründen, befällt sie bei diesen Fragen eine auffällig akute Taubstummheit. Man kann es als Verdienst Hans Magnus Enzensbergers ansehen, als er in seiner viel beachteten und dankbar entgegengenommenen Kriegsrede Hitlers Wiedergänger, der Spiegel, vom 4.2.1991 deutlich gemacht hat, worauf es ankommt. Zitat: Im Unterschied zu Figuren wie Franco, Batista, Marcos, Pinochet und einem halben Hundert ihresgleichen hat es Saddam Hussein nicht nur darauf abgesehen, ein Volk zu unterdrücken, zu beherrschen, auszubeuten. Alleinherrscher dieser Sorte gehören zum Repertoire der Geschichte, ja, man ist versucht zu sagen, zur Normalität der Staatenwelt. Ihr Vorgehen gehorcht einem Interessenkalkül und das macht sie ihrerseits kalkulierbar. Zitat Ende. Man kann kaum treffender aussprechen, womit sich Enzensberger und viele andere linke Kriegsbefürworter längst abgefunden haben. Herrschaft, Unterdrückung, Ausbeutung sind keine Kriegserklärung gegen die Menschheit, sie gehören zur Normalität der Staatenwelt, zu ihrer eigenen Normalität. Diese Opfer zählen nicht, solange das Interessenkalkül kalkulierbar, sprich ein gemeinsames ist. Angst macht ihnen nicht länger diese imperiale Weltordnung, sondern die Vorstellung, diese könne unkontrollierbar werden und sich gegen die Architekten und Privilegierten selbst wenden. Das bellizistische Schweigen nach dem Krieg. Nicht nur die US-Alliierten, sondern gerade auch die Querfront der Bellizisten in Deutschland bedienten sich in hohem Maß der Kriegspropaganda. Sie sprachen von einem gerechten Krieg gegen einen Diktator, der gegen internationale Rechtsgarantien verstoße, seine eigene Bevölkerung grausam unterdrücke und, summa summarum, eine Gefahr für den Weltfrieden darstelle. Ein Schlechter, dessen Beseitigung nur noch mit dem letzten Mittel Krieg möglich sei, um noch Schlimmeres zu verhindern. Die Kritik aus den Reihen der Antikriegsbewegung, die US-Alliierten führten keinen gerechten, sondern einen ganz gewöhnlich imperialistischen Krieg, erreichte die linken Kriegsbefürworterinnen nicht. Auch der Einwand, dass es in diesem Krieg nicht um die Beseitigung eines Diktators gehe, sondern um die Wiederherstellung der imperialen Ordnung unter der militärischen Hegemonie der USA, verpuffte im Nichts. Dem Widerspruch, die US-Alliierten führen keinen chirurgischen Krieg, um die Zivilbevölkerung zu schonen, wurden die Bilder eines sauberen Kriegs entgegengehalten, die die Kriegszensur ihnen zur Verfügung stellte. Was mit der Kapitulation des Iraks ans Tageslicht kam, übertraf alle Mutmaßungen und Befürchtungen. Stück für Stück kam die Dimension einer Kriegsführungsstrategie zum Vorschein, die sich mit dem mörderischen Krieg der USA in Vietnam vergleichen lässt. Vom Wargame zum Truthahnschießen. Über 90% des Krieges bestand aus einem grauenhaften Gemetzel. Wenn sie aus ihren Gräben rauskommen, um zu kämpfen, wird unsere Infanterie sie niedermähen. Wenn sie in ihren Gräben bleiben, werden wir über sie hinwegpflügen und sie lebendig begraben. Die meisten Waffen, die Mehrzahl der Bomben, die dafür zum Einsatz kamen, hatten ein Ziel: auf einer möglichst großen Fläche zu einem möglichst günstigen Preis so viele Feinde wie möglich umzubringen. Passend zu dieser Militärstrategie wurden Gebiete in Killing Boxes, Todeszonen, eingeteilt, die so lange und so oft bombardiert wurden, bis sich dort nichts mehr rührte. Die irakische Armee wird abgeschlachtet und da gibt es niemanden, der ihr dabei raushelfen kann, außer Saddam Hussein. Selbst der Rückzug der irakischen Armee aus dem besetzten Kuwait, das vorgebliche Ziel der US-Alliierten, verwandelten sie in ein Massaker. Die Rückzugswege wurden abgeschnitten, die Brücken gesprengt. Es war wie beim Truthahnschießen. Ein Frieden mit mehr Toten als im Krieg. Die US-Alliierten und ihre Kriegsbefürworterinnen erklärten immer wieder, dass sich dieser Krieg nicht gegen die Zivilbevölkerung richte. Im Schutz der Kriegszensur wiederholten sie unentwegt diese Lüge. Wie kaum ein anderer Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg steht dieser im Namen westlicher Werte geführte Krieg für eine systematische Zerstörung der zivilen Infrastruktur eines Landes. Ein Krieg, der die Zivilbevölkerung nicht versehentlich, sondern absichtlich zur Geißel einer Kriegspolitik machte, die nicht allein den Krieg gewinnen, sondern vor allem den Frieden diktieren wollte. Ein Frieden, den es in den meisten Regionen dieser Welt nur gibt, wenn die Interessen des Westens aufs Vorzüglichste berücksichtigt sind. Ramsey Clark, ehemaliger US-Justizminister, war während des US-alliierten Krieges gegen den Irak mit einem Kamerateam im Irak unterwegs. Anschließend gründete er ein internationales Komitee, das die dort begangenen Kriegsverbrechen öffentlich machte. In seinem 1993 in Deutschland erschienenen Buch »Wüstensturm – US-Kriegsverbrechen am Golf« listet er die Zerstörung für legitim erklärte zivile Kriegsziele auf. Zitat: In den ersten Stunden des Krieges fiel die irakische Stromversorgung zu mehr als 90% aus. Die US-Luftwaffe zerstörte die 11 wichtigsten Stromkraftwerke sowie 119 kleinere Kraftwerke. Iraks 8 wichtigste Staudämme wurden wiederholt unter Beschuss genommen und schwer beschädigt. 4 der 7 wichtigsten Pumpstationen wurden zerstört. Bomben und Raketen schlugen in 31 städtische Frischwasseraufbereitungs- und Kläranlagen ein. Allein in Bagdad waren es 20. Auch das irakische Telefonnetz wurde in den ersten Kriegstagen funktionsuntüchtig gebombt. 400.000 bis 900.000 Leitungen zerstört. 14 Fernmeldeämter wurden irreparabel beschädigt, 13 weitere fielen auf unbestimmte Zeit aus. In dem von 2 großen Strömen zerteilten Land wurden 139 Brücken entweder beschädigt oder zerstört. Direkten und systematischen Angriffen war die irakische Landwirtschaft, waren die Lebensmittelproduktion, Lagerung und Verteilung ausgesetzt. Die Hälfte aller Agrarprodukte wurde auf bewässerten Flächen erzeugt. Angegriffen wurden alle dafür genutzten Wasserwirtschaftssysteme, darunter Talsperren, Staustufen, Pumpstationen und Entwässerungsanlagen. 28 zivile Krankenhäuser und 52 Gesundheitszentren wurden von Bomben getroffen. Zahlreiche Produktionsanlagen wurden bombardiert. 7 Textilfabriken wurden beschädigt, ebenso 5 Maschinenbauwerke, 5 Bauunternehmen, 4 Fahrzeuge-Montagewerke. Angriffsziel mit hoher Priorität war auch die irakische Ölindustrie. US-Flugzeuge beschossen 11 Ölraffinerien, 5 Pipelines und Produktionsanlagen sowie zahlreiche Öltanker. Die Tanker wurden versenkt, 3 weitere in Brand geschossen. Zitat Ende. Es ging nicht darum, den Krieg zu gewinnen, sondern den Frieden zu diktieren. Ramsey Clark zitierte dafür einen Oberst John A. Warden, den Dritten, der die gezielte Deindustrialisierung Iraks als klares US-alliiertes Kriegsziel auswies. Die Stromversorgung kann Saddam Hussein nicht alleine wiederherstellen, er braucht Hilfe. Wenn die UN-Koalition schon politische Ziele verfolgt, dann kann sie sagen, Saddam, wenn ihr all dem zustimmt, werden wir zulassen, dass unsere Fachleute eure Stromversorgung wieder in Ordnung bringen. Auf lange Sicht ist das ein gutes Druckmittel. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Professor Noam Chomsky. Es war ein Angriff auf die Wasser- und Energieversorgungssysteme und andere Infrastruktureinrichtungen, der genau den Effekt biologischer Kriegsführung hatte. Diese Angriffsspitze hatte nichts zu tun mit dem Krieg, nichts. Der Zweck der biologischen Kriegsführung und des Angriffs auf die Infrastruktur bestand darin, die Bevölkerung für die Zeit nach dem Krieg als Geißel zu nehmen, damit die USA ihre politischen Ziele in der Region erreichen konnten. Das ist internationaler Terrorismus kolossalen Ausmaßes. Zitat Ende. Dass dieser Krieg nicht nur auf die militärische Schwächung eines Feindes zielte, sondern auch auf die Zivilbevölkerung selbst, dass man mit Frieden mehr Menschen töten kann als durch den Krieg selbst, belegen die Zahlen von UN-Organisationen. Die FAO sprach 1995 von 1 Million Toten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stellte 1996 fest, dass sich die Kindersterblichkeit versechsfacht hat und die Mehrheit der Bevölkerung unterernährt ist. Im Frieden weiter Krieg führen. Das Regime Saddam Hussein kehrte als Hundesohn des Westens nicht zu seinen Herren zurück. Das führte zum nächsten Krieg 2003, zum Sturz, zum Regime Change und zur de facto Annexion, also Akquisition der Ölquellen zugunsten der US-Alliierten. Seitdem ist der Irak eine Trümmerlandschaft. Die Öleinnahmen, die über 90% des Staatseinkommens ausmachen, fließen wie immer und jeher in die Hände weniger. Die Lebensbedingungen sind schlechter als unter der Regierung Saddam Husseins. Das Gesundheitssystem, das zu den besten in der Region gehörte, ist zusammengebrochen. Wasser, Strom, Leben, Zukunft gibt es nur stundenweise. Im Irak kann man sich vor Augen führen, wohin gerechte Kriege führen. Man sollte dies zu einem Pflichtprogramm für alle Belizisten machen, ohne Polizeischutz. Unter dem Artikel finden Sie zahlreiche Quellen und Hinweise. Von Wolf Wetzel erschienen im Unrast Verlag 2002, Krieg ist Frieden, über Bagdad, Srebrenica, Genua, Kabul nach. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.